So ist es. Wir machen einen kleinen Zeitsprung nach vorne und dann gleich wieder zurück. Aber das machen wir natürlich, damit wir ganz, ganz aktuell die Quartalszahlen.
Der Apfelplausch mit Fabian Schwarzenbach und Marco Filetscher.
Hallo und herzlich willkommen zum Apfelplausch, Ausgabe 402. Ja, die erste normale, reguläre Ausgabe nach der großen 400 wieder, heute von Marco und von mir. Und es ist aber trotzdem wieder eine spezielle Folge, zumindest eine halbwegs spezielle Folge, denn der Marco befindet sich im Urlaub und sitzt mir gegenüber bei warmen 26 Grad, auf die ich hier im verregneten München wahnsinnig neidisch bin. Marco, wie geht's dir? Wo bist du aktuell?
Dobardan, Fabian, das reimt sich sogar. Das war mein Versuch, Kroatisch zu sprechen und guten Tag zu sagen. Guten Abend habe ich schon nicht. Also guten Tag, jawohl. Ich bin gerade auf der Insel Cres. Wir im Ruhrgebiet sagen immer Cres, aber tatsächlich spricht man das Cres. Mitten in Kroatien an der Adria, 26 Grad, du sagst es, Mittelmeer, klares Wasser. Okay, und jetzt höre ich auf damit.
Das wird vielen da draußen so gehen, zumindest wenn ihr aus ähnlichen Regionen kommt wie ich. Wir haben seit 3 Wochen wirklich ja mehr als wechselhaftes Wetter und ja gefühlt werde ich seit 3 Wochen über Markus WhatsApp-Status mit Urlaubsbildern zugespammt. Spam natürlich nicht negativ, aber es macht dann schon ein bisschen was mit einem, wenn da einer permanent irgendwo am Strand chillt und ja. Er hat zum Glück sein Zeug dabei. Wir können ganz normal aufnehmen, so wie wir das gewohnt sind am Donnerstagabend. Die Verbindung, das haben wir vorhin schon getestet, scheint auch zu laufen. Ja, was haben wir heute vor? Wir wollen mal kurz nochmal auf die 400 zurückblicken. Das ist jetzt ja 2 Wochen her. Danach jede Menge Software, gab es wirklich, wirklich einiges und jede Menge iPhone 17 Gerüchte. Hörerpost müssen wir leider auslassen, beziehungsweise haben wir später so themenspezifisch ein bisschen was einzustreuen. Aber wir wollen jetzt einfach nochmal kurz auf die 400 zurückblicken. Marco, du hast sie dir sicher nochmal angehört. Was ist denn dein Fazit?
Wie immer. Ja, das hat natürlich einen riesen Spaß gemacht, das mit Roman und Lukas zusammen zu machen. War auch total ungewohnt, das Ganze, fand ich. Und wir haben ja auch, glaube ich, schöne Rückmeldungen dazu gehört. Also das war schon schön und hat Spaß gemacht. Und das Quiz ist natürlich auch gut gelaufen. In dem Sinne gut gelaufen, dass es Spaß gemacht hat. Aber wir natürlich ziemlich gescheitert sind bei der Beantwortung der meisten Fragen. Also wer das nochmal hören möchte, wir haben uns angeguckt, wie Apple so in 2 Jahren aussehen wird. Wir haben ein bisschen darüber spekuliert, wie Apple in 10 Jahren aussehen wird. Und wir haben dann nochmal so in der Mitte ungefähr, haben wir ein bisschen den Apfelplausch, Inside-Apfelplausch gemacht und haben so ein bisschen nochmal geguckt, wie denn eigentlich die letzten 8 Jahre des Apfelplauschs so gelaufen sind und wie viele Folgen wir haben und wie lange sie sind und. Ja, also hat großen Spaß gemacht. Ich erinnere nochmal an die Wette mit Lukas. Ja, die läuft ja jetzt, die Langzeitwette. Ich formuliere sie nochmal ausdrücklich, auch für Lukas. Ich habe sie auch nochmal so geschrieben. Also, ich wette um eine Flasche Rotwein, das muss kein teurer sein, dass der Apple CEO am 13. Juli 2027, also von dem Tag der Aufnahme an in 2 Jahren, nicht mehr Tim Cook sein wird. Lukas hat dagegen gehalten. Lass mal laufen, die Wette, ja? Schauen wir mal. Also ich sage, der neue CEO innerhalb der nächsten 2 Jahre, Lukas hält dagegen. Schauen wir mal.
Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich halte mich da fein raus und schaue mir das mal an. Bin natürlich gespannt. Wollte aber auch noch mal kurz sagen, also mir hat es auch wahnsinnig Spaß gemacht. Vor allem auch, weil es wirklich gut angekommen ist. Und ja, auch dein persönliches Quiz, deine Fragen zwischendurch waren top vorbereitet. Das hat wirklich Spaß gemacht. Von daher, ja, gerne wieder dann zur 500 beziehungsweise die weiteren Jubiläumsausgaben. Lass uns aber gerne zurück in die Gegenwart kommen und so ein bisschen über Software sprechen. Da ist nämlich einiges passiert. Und da muss jetzt natürlich bei so einer speziellen Folge, du sitzt mir hier in deinem Camper gegenüber, muss natürlich die Frage erlaubt sein, wie schaut es mit der Konnektivität aus? Ist alles soweit in Ordnung? Hast du die zig Software-Updates laden können, die es da jetzt gab?
Ich muss gestehen, dass ich das nicht gemacht habe und auch durchaus aus technischen Gründen nicht gemacht habe und natürlich einfach, um nicht dieses riesen Datenvolumen dann jetzt eben hier zu verballern im Urlaub. Also tatsächlich, nein, ich habe wieder ein Update gemacht, ich habe nicht die Beta geladen. Ich gestehe es, ich habe es vorgehabt und wäre Apple ein kleines bisschen schneller gewesen, nämlich so vor 2 Wochen, dann hätte ich das auch auf jeden Fall gemacht, getan. Ich hab dir zum Beweis den Screenshot geschickt. Ich habe es einmal tatsächlich versucht. Ich hatte extra Datenvolumen nochmal gebucht, nämlich über 10 Gigabyte, damit ich das runterladen kann. Also das ist ein bisschen größer als 10 Gigabyte, aber damit wollte ich dann auf der sicheren Seite sein. Tatsächlich hat es dann technisch nicht geklappt, weil der das dann nicht über, wie auch immer, Hotspot und so weiter dann wollte. Ich habe es einmal versucht, aber dann auch nicht mehr.
Du, ich würde das als Zeichen des Schicksals sehen, weil ja. Wer weiß, was passiert wäre, wenn du jetzt hier mitten im Urlaub anfängst, irgendwelche Beta-Versionen runterzuladen und auf einmal funktioniert nichts mehr. Also vielleicht ist das gar nicht so schlecht, wenn man das dann einfach daheim wieder macht, wo man dann ja eventuelle Backup-Geräte oder auch Backup-Software parat hat.
Ich bin natürlich so neugierig. Ich würde natürlich das gerne mal sehen und alles ausprobieren. Und im Urlaub hat man dann dafür natürlich auch ein bisschen mehr Zeit. Also von daher ist schon schade, aber natürlich gut. Aber ich habe auch die 18.6, die neue Version, das Update habe ich jetzt auch noch nicht aufgespielt. Und das ist durchaus nicht ganz unwichtig, oder,
Fabian? Ja, das stimmt. Also vielleicht einfach mal, um alle abzuholen, wovon reden wir beide hier. iOS 26 und iPadOS und Co. sind jetzt endlich in der Public Beta verfügbar. Heißt, ihr könnt das ohne Entwickler-Account laden. Und für alle, die mit Beta aber nichts anfangen können oder wollen, sich das nicht trauen, was auch immer, gibt es trotzdem ein Update. iOS 18.6 und seine Co-Updates ist da. Und du sprichst es an, ja, es schließt einige Sicherheitslücken, die wohl tatsächlich bereits ausgenutzt worden sind. Also es ist wie immer, wenn wir sagen, ja, Sicherheitsupdates sollte man wirklich schnell installieren. In diesem Fall, wo ganz besonders, Neuerungen gibt es tatsächlich nicht, aber ja, diese Lücken vor allem in Mail, in der Browser-Engine, im WebKit und in Fotos, glaube ich auch, gab es tatsächlich Sicherheitslücken, die jetzt eben geschlossen wurden. Von daher, darauf würde ich an deiner Stelle die Priorität setzen, bevor du hier mit irgendwelchen Betas irgendwelche Faxen machst. Aber ja, das hoffe ich, dass du das bald dann nachholen kannst. Unbeschadet ja. Nachholen kannst.
Schauen wir mal. Unser Problem hier, also meiner Frau und meins, ist natürlich, wir haben natürlich nicht nur ein iPhone, mit dem wir das jetzt machen, sondern mit dem ganzen Park an Geräten hier. Okay, ich guck mal, was ich machen kann, wenn ich jetzt hier ein vernünftiges WLAN hätte, das ich leider nicht habe, aber wenn ich es hätte oder vielleicht demnächst mal irgendwo anders habe, dann kann man darüber nochmal nachdenken, ja, tatsächlich. Ja, aber ich habe auch gehört, ist nicht ganz ohne, deshalb sollte man 18.6 auf jeden Fall nochmal verstärkt in den Blick nehmen. Vielleicht ist das eine ganz gute Idee, dieses Sicherheitsupdate relativ schnell dann aufzuspielen, einzuspielen, auch wenn ich es selbst noch nicht gemacht habe.
Ja, absolut. Also ich habe sofort alles geladen, alles, was irgendwie verfügbar war. Und ja, wirklich nochmal die Empfehlung an der Stelle. Und damit können wir im Grunde auch den Software-Teil heute relativ kurz halten, direkt in die Hardware gehen, weil da gab es einiges zum Thema iPhone 17 und iPhone 17 Pro. Da haben sich ja die Gerüchte wirklich überschlagen. Dafür, dass eigentlich Sommerloch ist und dafür, dass wir dachten, wir haben schon ein relativ gefestigtes Bild von dem, was da im Herbst auf uns zukommt, ist tatsächlich doch nochmal einiges rausgekommen. Womit fangen wir denn an? Teurer soll es werden. Das iPhone, oder? iPhone 17 und Pro, alle 4 Modelle, da kann um die 50 US-Dollar sollen draufgeschlagen werden.
Da kann man nur sagen, oh, Überraschung, das nächste iPhone wird teurer. Nein, das hätten wir doch wirklich nicht gedacht. Also ist natürlich klar, das war natürlich nie ernst gemeint. Ich gehe davon aus, dass Apple das teurer macht. Ich verweise nochmal so auf die Zollpolitik und die Unsicherheiten, die damit zu tun haben, dann vielleicht in der Lieferkette und so. Also ich gehe fest davon aus, dass das nächste iPhone teurer wird als das letzte. Ein bisschen gewundert hat es mich, dass es nur 50 US-Dollar sein sollen und nicht mehr. Also dann kann man ja wirklich sagen, okay, das ist zwar eine Preiserhöhung, aber eigentlich doch eine moderate, oder? Also 50 Dollar drauf. Ist dann Nicht so viel, oder? Was meinst du?
Wenn es denn so kommt, also diese 50 Dollar, die haben jetzt nicht wir beide uns ausgedacht, sondern das kommt von der US-Investmentbank Jefferies, die das in der aktuellen Einschätzung ja so ungefähr auf 50 US-Dollar dotieren. Und du tust das, du hast das jetzt quasi so ein bisschen so abgetan, als wäre das jetzt irgendwie was ja Ironisches, dass Apple die Preise erhöht. Aber ich habe vorhin nochmal nachgeschaut, zumindest bei den Pro-Modellen, die liegen in Amerika ja wirklich seit Jahren bei diesen 999 US-Dollar, also quasi unter der 1000er-Marke. Und wenn jetzt wirklich alle vier Modelle teurer werden sollen, dann ja, gibt es da tatsächlich erstmals ein Basis-Pro-iPhone über 1000 Dollar. Bei uns, das ist natürlich reine Spekulation, bei uns hat das immer wieder mal variiert. Du weißt es selber, oft lagen da die Preise um die 1199. Es waren auch schon mal mehr und schon mal ein bisschen weniger. Aber in den USA, da war das eigentlich immer relativ konstant. Und da wird natürlich die Frage sein, wie wird Apple das verkaufen? Also verkaufen im Marketing-Sinne, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man hingeht und sagt, ja, der böse Trump und die bösen Zollgeschichten sind jetzt da schuld. Da wird man sich natürlich irgendwie ja was ausdenken müssen, weil ja, wenn man bei den Preisen bleibt, dann sinkt die Marge, das will man dann natürlich auch nicht. Also das ist verzwickter die Situation, als auf den ersten Blick scheint.
Ja, diese 999 sind natürlich tatsächlich genau dieser Schwellenpreis dann zu 1000. Ne? Du hast natürlich vollkommen recht, so ein paar Geräte sind natürlich dann auch relativ preisstabil gewesen. Aber mich wundert es im Augenblick halt nicht, dass Apple tatsächlich die Preise erhöht und erhöhen wird. Also von daher, und dann finde ich, wie gesagt, 50 Dollar durchaus moderat. Also ist dann okay, wenn sie mal 50 Euro teurer machen. Ja, ich weiß, was du jetzt sagen möchtest, nämlich dieser Schwellenpreis ist natürlich wichtig, aber ist es wichtig, ob ich 999 zahle oder 1049 Dollar? Also macht das dann den Unterschied?
Ja gut, diese 1000 Dollar sind natürlich psychologisch irgendwo eine Grenze, das sind ja generell so diese 0,99 Preise und alles, was halt immer so knapp unter dem nächsthöheren Betrag ist, da ist sehr viel Psychologie drin. Das weiß ich nicht, inwiefern das dann unterbewusst vielleicht auch eine Rolle spielt. Ich wollte aber eigentlich auf was anderes raus. Und zwar gibt's immer wieder auch den Irrglauben bei uns in den Kommentaren, dass das ja eine reine USA-China-Geschichte sei. So von wegen, naja, die haben ja irgendwie Probleme miteinander. Dann wird das iPhone in den USA halt teurer. Zum einen ist mittlerweile ein Großteil der US-iPhones wird in Indien produziert. Das heißt, das stimmt schon mal gar nicht mehr. Und zum anderen kannst du darauf wetten, dass Apple seine Preise weltweit anpassen wird. Also das wird nicht nur auf einem Markt und vor allem dann nicht im Heimatmarkt auf einmal zu Preisexplosionen führen, sondern da werden natürlich ja alle ein Stück weit was davon abbekommen von dieser Preiserhöhung. Das ist, glaube ich, ganz klar. Also da brauchen wir uns keine Hoffnungen machen, dass das bei uns der gleiche Preis bleiben wird.
Ja, da rechne ich aber auch tatsächlich mit, also dass es teurer wird. Im Augenblick fängt ja das 16 Pro bei uns mit 1199 an, also 1200, nichts 999, sondern 1 Euro unter die 1200. Also von daher, ja klar, das hat natürlich dann auch damit zu tun. Und ich denke auch, dass die Preise so weltweit dann natürlich angezogen werden. Wobei es da durchaus auch Unterschiede gibt noch. Ne? Ich habe mal eine Analyse dafür gemacht, wieso die Preise in den verschiedenen Ländern sind. Und da gibt es durchaus noch Unterschiede. Aber ich rechne damit, dass das neueste iPhone 17 Pro Max, das ich mir kaufen werde, nochmal 50 Euro teurer sein wird. Ich habe schon den Antrag auf Finanzierung gestellt. Ich habe dafür ein Sondervermögen aufgelegt. Also schauen wir mal.
Eine Wette brauchen wir nicht abschließen, oder? Du bist jetzt erstmal bedient. Eine Wette gleichzeitig sollte genug sein. Lass uns lieber über die Farben sprechen, oder?
Weil das ist ungefährlicher.
Ja, da gab's auch nochmal eine Art Zusammenfassung von all den Design Leaks, die es bisher so gab, die hat Sonny Dixon auf X zusammengetragen. So heißt der relativ bekannte Leaker, der auch schon das ein oder andere Mal recht gehabt hat. Und der hat da jetzt eben Dummies erstellt. Die können wir euch jetzt hier nicht zeigen, das ist klar. Aber ihr könnt es auf Apfelpage nachlesen, da haben wir euch Screenshots eingebaut. Der hat Dummies gebaut in Originalgröße und darauf ist im Grunde das komplette 17er-Line-Up zu sehen. Auch in den Farben, die so ein bisschen spekuliert werden, mit den neuen Kamerabuckeln. Das betrifft dann vor allem die Pro und das Air-Modell. Und ja, da ist schon ein bisschen was Spannendes dabei. Vielleicht, wenn ich es einfach mal so ein bisschen beschreibe, am unspektakulärsten ist im Grunde das 17er, das Basis-iPhone, das ja sich in der Größe und in den Spezifikationen wohl kaum ändern wird. Da gibt es jetzt hier, ja, 4 relativ moderate Farben, sage ich jetzt mal. Also schwarz-weiß in verschiedenen Abwandlungen gibt es in jedem Modell. Und das 17er dann eben ohne veränderten Kamerabuckel noch in einem rosa und in einem hellblau. Ein bisschen spannender wird es dann schon beim 17R mit diesem Pixel-Style, also Google-Pixel-Style-Kamera-Layout, wo oben quer ein Balken rübergeht mit einer Linse und dann dem Blitz ganz rechts außen. Und dann eben das Pro-Modell, das ja die 3 Kameras behalten darf und den LiDAR-Sensor bzw. den Blitz eben auch an die rechte Seite verschoben bekommt. Beim Pro-Modell ist es dann wohl auch so, dass das Apple-Logo ein bisschen nach unten wandert. Das wird dann nicht mehr mittig sein, sondern eben aufgrund dieser, ja, sag ich mal, dass oben eh schon so viel los ist, wird man das ein bisschen nach unten verschieben, wenn denn die Gerüchte stimmen. Also das ist natürlich immer die Voraussetzung.
Wollte gerade sagen, das ist natürlich alles reine Spekulation, ja, auch von diesem
Mann. Muss man
Mann,
dazu sagen, natürlich, ja.
Aber glaubst du denn, jetzt im Augenblick gibt es ja 5 Farben, ne, wenn ich das noch richtig weiß, bei dem 16er Standardmodell, nämlich Ultramarin, Blaugrün, Pink, Weiß und Schwarz. Glaubst du denn tatsächlich, das wird dann nur 4 geben? Also er hat ja jetzt hier 4, Schwarz, Weiß, so ein Hellblau und ein Pink sein. Ich kann mir vorstellen, das Pink wird ein relativer Verkaufsschlager sein, deshalb wird es das wahrscheinlich wieder geben. Aber glaubst du denn 4 Farben statt 5?
Ich könnte mir vorstellen, dass das hier so ein Auszug ist. Also da wird es vielleicht noch irgendwie eine relativ unspektakuläre Farbe geben, die es halt jetzt in den Informationen noch nicht gibt. Und das würde ich jetzt gar nicht zu sehr spekulieren wollen. Ich finde eher interessant, was beim 17 Pro und Pro Max da dazukommt, weil da sticht eine Farbe nämlich raus. Neben diesen gesättigten und ja fast schon langweiligen Tönen schwarz-weiß und einem Dunkelblau, was es im 15 Pro schon mal gab, gibt es ja hier tatsächlich ein knallig orangefarbenes iPhone 17 Pro, was mich auf den ersten Blick an den Action-Button an der Apple Watch Ultra erinnert hat. Und das wäre natürlich schon auf jeden Fall ein Hingucker, würde ich sagen. Wäre das was für dich?
Müsste ich überlegen. Diese Warnfarbe, die nennt man ja Blaze Orange. Und mit dem iPhone kannst du dann auf der Straße abends rumlaufen, wenn du irgendwie dich nicht ganz sicher fühlst und auf der Straße laufen musst. Dann hältst du einfach das iPhone hoch. Das leuchtet dann so schön knallig orange, als hättest du eine Warnweste an. Ja, also wenn es wirklich so kommt, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich finde so relativ deutliche Farben finde ich schön und das Orange habe ich auch überhaupt kein Problem mit. Im Gegenteil, finde ich auch sehr schön. Jetzt weißt du, wir machen ja immer einen Ringtausch durch die Familie. Das heißt, ich bin nicht der Einzige, dem das gefallen muss, sondern allen anderen auch. Deshalb hatten wir ja beim letzten Mal auch diese Wüstensand-Ding wieder umgetauscht. Also wahrscheinlich würde ich mir dann doch wieder das Weiße holen und dann vielleicht eine Hülle oder so, obwohl ich jetzt auch so eine durchsichtige Hülle habe. Also das ist schon schön, das muss man sich dann live angucken und ich werde, das habe ich mir fest vorgenommen, nie wieder eine iPhone-Farbe kaufen, die ich vorher nicht live in der Hand hatte, im Apple Store gesehen habe oder irgendwo anders. Also von daher müsste man sich das angucken. Ich finde das ganz schön und ganz mutig und wenn sie es machen, fände ich das gut. Ich glaube da ganz ehrlich noch nicht dran, dass sie das Pro so knallig machen werden. Also würde so ein bisschen dem widersprechen, was sie bis jetzt immer mit dem Pro hatten, das ein bisschen, ich nenne das jetzt mal in Anführungszeichen, ein bisschen seriöser gemacht zu haben.
Ja. Bisschen oder? Seriöser, bisschen edler vielleicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das eher vielleicht so ein bisschen in die Richtung oder in diese Lücke dann vorstoßen könnte, weil das wird jetzt hier tatsächlich auch nur in so einem hellblau, babyblau und in so einem Sandbeige neben Schwarz und Weiß halt eben gezeigt. Vielleicht ist dann wirklich dieses eher mit diesem extravaganten Formfaktor und ja edleren Farben vielleicht dann so ein bisschen das, was dann diese Zielgruppe ansprechen könnte. Aber man muss natürlich immer dazu sagen, diese Farben, die jetzt hier gezeigt werden, das ist natürlich jetzt alles erstmal nur auf irgendwelchen Informationen zusammengetragen und dann wissen wir, dass Apple da auch immer noch ein bisschen am Ton feilen wird. Das heißt, das darf man nicht für gegeben nehmen. Ich sehe bei dir auf jeden Fall dieses Desert Titanium Desaster vom letzten Jahr hat Spuren hinterlassen. Kann ich total nachvollziehen, dass man da ein bisschen vorsichtiger wird. Die Kommentare auf Apfelpage unter dem Artikel, die haben sich sowieso gefragt, warum wir so einen Schmarrn überhaupt schreiben. Die packen das eigentlich alle in eine Hülle und da ist die Farbe denen wurscht. Von daher, das ist auch das, was du angesprochen hast. Viele verstecken das dann ja eher mehr oder weniger. Das heißt, so gesättigte, einfache Farben werden sich da wahrscheinlich wieder am besten verkaufen.
Gehe ich mal von aus. Aber es gibt ja nicht nur Farbgerüchte, sondern auch zur Qualität des Geräts, oder?
Ja, du sprichst die neuen Kameragerüchte an, die jetzt relativ kurzfristig erschienen sind. Und das muss man auch gleich vorneweg als Disclaimer dazu sagen, dass die wirklich mit Vorsicht zu genießen sind, weil es sich tatsächlich um eine anonyme Quelle hat, die überhaupt keine Historie hat. Also man kann überhaupt nicht sagen, wie wahrscheinlich das ist. Das ist ein Mitarbeiter einer Werbe- und Produktionsfirma, der sich gegenüber dem Magazin Mac Rumors geäußert hat und wohl angeblich bei Dreharbeiten zu einem Werbespot des neuen 17 Pro dabei gewesen wäre. Und der will herausgefunden haben, dass es einen 8-fach Zoom geben wird, statt bisher 5. Ich glaube, letztes Jahr waren es ja noch 3, also das wäre wieder ein großer Schritt. Dass es eine Pro-Kamera-App für Video- und Fotoaufnahmen zusätzlich zur normalen Kamera-App geben wird, dann limitiert wahrscheinlich auf die neuen Pro-Modelle. Das wird Apple sicher irgendwie hardware-technisch verargumentieren. Und dann das Dritte, und das ist so ein bisschen der Punkt, wo ich sage, da verliert das Ganze für mich an Glaubwürdigkeit, ist, dass es einen weiteren Camera-Control-Knopf geben soll. Wir haben jetzt mit dem iPhone 16 die neue Kamerasteuerung dazu bekommen. Unten rechts drüber ist dann der Power-Button und oben rechts soll es einen weiteren Knopf geben, der dann für irgendwelche Kameraeinstellungen wieder verwendet werden kann. Und da sage ich dir ganz ehrlich, da steige ich dann aus. Also wenn es jetzt noch weitere Knöpfe geben sollte, das widerspricht irgendwie so allem, was Apple irgendwie auch designtechnisch verspricht, ja. das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Jetzt könnte man dem zugutehalten, vielleicht hatte da irgendein Vorserienmodell in der Hand gehabt, wo man dann vielleicht irgendwelche Einstellungen treffen konnte, um halt eben für diesen Spot dann optimale Ergebnisse zu erzielen. Aber dass das in Serie kommt, da würde ich eine Wette drauf abschließen, dass das nicht passiert.
Ja, gehe ich nicht mit, sondern sehe ich genauso. Sonst wette ich ja gerne, aber in dem Fall wäre es rausgeschmissenes Geld. Gehe ich vollkommen mit, glaube ich auch nicht. Diese Camera Control war ja schon so ein, nutzt du das regelmäßig? Hast du das verinnerlicht, auf diesen Knopf zu drücken? Ich glaube, da kommen wir gleich beim Flop der Woche nochmal drauf zurück, ne?
Das tun wir, ja. Ich kann so weit vorneweg nehmen, dass ich mich lange geärgert habe und seitdem ich eine versteckte Einstellung gefunden habe, bin ich total zufrieden damit. Sei mal vorneweg genommen, aber mehr dazu dann später im Flop. Du bist ja tatsächlich kameratechnisch affin, würde ich sagen, und nutzt dein iPhone ja auch wirklich für, jetzt im Urlaub sicherlich, für viele Aufnahmen. Nutzt du den Knopf? Bietet das einen Mehrwert für dich?
Ich habe den komplett vergessen. Wirklich. Also ab und ich gehe die Wege, die ich seit 10 Jahren mit den iPhones gehe, um ein Bild zu machen, und ich habe diesen Knopf. Ja, manchmal erinnere ich mich dran, wenn ich so im Querformat und habe dann halt den Zeigefinger da oben und dann drücke ich auch da drauf, aber tatsächlich, ich nutze den Knopf fast gar nicht. Ich habe mich auch so darüber geärgert, wie du auch schon richtig gesagt hast, diese Einstellungen waren so filigran und dann hatte ich plötzlich irgendwelche Blendeneinstellungen da, die ich gar nicht wollte. Und das fand ich so nervig und dann habe ich es irgendwie gesagt, nee, das ist nicht meins. Obwohl ich dann am Anfang ziemlich gut fand. Also die Idee und bei der Vorstellung dachte ich schon, oh ja, gute Sache, noch so ein Kameraknopf und dann hat man halt das iPhone in der Hand und es fühlt sich mehr an wie eine normale Digitalkamera oder meinetwegen Spiegelreflexkamera, indem ich oben am Zeigefinger noch den Auslöseknopf habe. Aber nee, ist nicht meins.
Ja, da hat Apples Marketingabteilung wieder ganze Arbeit geleistet und uns etwas verkauft, was wir dann jetzt ein halbes Jahr später, naja, mehr als ein halbes Jahr später, nicht mehr ganz so euphorisch sehen. So weit muss man sich das dann wohl eingestehen. Aber ja, zu Apples Marketingabteilung passt auch so ein bisschen diese CarPlay-News, die da kam. Die ist ganz klein. Ja, ihr habt es mitbekommen, CarPlay Ultra in Aston Martin gestartet und mit einer ellenlangen Liste von Herstellern veröffentlicht worden, die das irgendwann auch unterstützen sollen.
Und einer, wie läuft es denn in deinem Aston Martin? Läuft ja, gut? Bist du zufrieden mit CarPlay Ultra?
Ich habe es tatsächlich, der kommt noch. Er ist bestellt, aber er kommt noch. Das geht nicht so schnell, ja, weißt du?
Ja, die haben ja jetzt wahrscheinlich einen Boom und längere Lieferzeiten, weil sie jetzt CarPlay Ultra haben.
Nur deswegen, okay. Ja, klar. Nee, ich wollte gerade sagen, dass BMW von dieser Liste abgesprungen ist. Also BMW ist ja wirklich ein Hersteller, der so diesen digitalen Autoschlüssel zum Beispiel sehr, sehr früh und sehr konsequent unterstützt hat. Die waren auch mit einer der ersten Hersteller, die CarPlay unterstützt haben. Bei CarPlay Ultra sind sie jetzt tatsächlich raus. Und das liegt wohl daran, die haben ja ihr eigenes System vorgestellt und da auch wirklich eigene Vorstellungen und viel Mühe und Geld, kann ich mir vorstellen, investiert, um da selber gut dazustehen. Und jetzt eben nach offizieller Unternehmensangabe ist man da bei CarPlay raus. Wie ist es denn bei deinem Camper, in dem du da sitzt? Habt ihr CarPlay da drin?
Natürlich, klar. Na klar. Aber nicht das Ultra.
Nicht, naja, noch nicht.
Das ist auch kein Aston Martin Camper. Ja, CarPlay. Also ich würde kein Auto mehr kaufen, das nicht CarPlay kann. Also ja, das ist so gute Funktion. Ja, wobei wir hier so eine Halterung haben, indem wir also auch, das ist ja ein etwas größeres Auto, indem wir ein iPad einspannen können. Das heißt also, wir kamen ein Navi mit iPad, das dann natürlich nicht CarPlay ist, weil es nicht über das System dann irgendwie läuft, sondern ganz normales iPad mit den Funktionen halt, also sprich dann irgendwie Maps und Karten und so kann. Dann haben wir da einen großen Bildschirm. Aber ja, CarPlay möchte ich nicht missen. Apropos Autofahren, wir haben noch was von Roman, oder?
Ja, der Roman hat ein Interview geführt und das bringt uns zu unserem Sponsor. Ich sage nur Stichwort digitale Fahrtenbücher und wie gesagt, Roman hat sich mit unserem Sponsor Wimcar unterhalten.
Willkommen zum Produktporträt im Apfelplausch. Heute ist Felix Schmidt bei mir und wir sprechen über einen recht interessanten Aspekt der Logistikbranche. Klingt etwas trocken, wird es aber gar nicht sein. Aber wie immer starten wir zunächst mit unserem Speed-Intro. 100 Sekunden gegen die Uhr. Wenn du bereit bist, Felix, geht es jetzt los.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Felix Schmidt. Ich bin der Chief Product and Technology Officer von Wimcar. Wir sind ein Softwareanbieter im Bereich Flottenmanagement und digitales Fahrtenbuch aus Berlin und sind hier in Deutschland auch der Marktführer für digitale Fahrtenbücher. Wimcar wurde vor gut 12 Jahren gegründet. Ich selbst bin seit 11 Jahren jetzt dabei. Wir sitzen in Berlin, haben knapp 250 Mitarbeiter und haben es uns auf die Fahne geschrieben, Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz dabei zu helfen, ihre Flotten an Firmenfahrzeugen besser zu managen, Kosten zu sparen und rechtlichen Risiken aus dem Weg zu gehen.
45 Sekunden, das war flott auf den Punkt. Dann steigen wir mal ein bisschen tiefer ein. Digitales Flottenmanagement ist das Stichwort. Ihr helft Firmen dabei, ihre Fahrzeugflotten zu managen. Mal ganz konkreter gefragt, wozu braucht man digitale Fahrtenbücher? Was sind die Vorteile für eure Kunden und die Angestellten?
In Deutschland gibt es eine rechtliche Anforderung oder ein Steuerrecht, in dem es so ist, dass wenn man einen Dienstwagen von seiner Firma gestellt bekommt und kann den auch privat nutzen, dass man dafür eine Steuer zahlen muss, den sogenannten Geldwertenvorteil. Und das kann man auf zwei unterschiedliche Art und Weisen tun. Es gibt die 1%-Methode, das ist eine pauschale Art der Versteuerung. Da wird einfach geschaut, was hat das Fahrzeug eigentlich gekostet, beziehungsweise was ist der Bruttolistenpreis des Fahrzeuges. Und davon wird dann 1% monatlich auf das Bruttogehalt draufgerechnet und davon wird dann sozusagen, von diesem erhöhten Wert wird dann die Steuerlast für das Fahrzeug berechnet. Und dieses Vorgehen ist sehr unfair für ganz viele unserer Kunden, weil unsere Kunden sehr häufig nur einen recht geringen Anteil an Privatnutzung haben. Das heißt, die nutzen das Fahrzeug überwiegend für betriebliche Zwecke, weil sie zu Kunden fahren, zu Baustellen, weil sie Güter ausliefern oder ähnliches. Und deswegen wurde die sogenannte Fahrtenbuchmethode eingeführt, mit der man jede Fahrt, die man mit einem Fahrzeug tätigt, aufzeichnet und im Nachhinein dann deklariert, ob diese Fahrt betrieblich war, ob sie ein Arbeitsweg war oder ob also von zu Hause zum Büro und zurück oder ob sie eine Privatfahrt war. Und wir haben eben vor 11 Jahren uns dieses Thema geschnappt und haben das digitalisiert und helfen somit Angestellten, Einzelunternehmern, Freiberuflern, die eben einen Dienstwagen haben, den sie auch privat nutzen, um am Ende Zeit und Steuern zu sparen. Im Schnitt spart ein Kunde von uns ungefähr 2.700 Euro an Steuern im Vergleich zu der 1%-Regel. Und wir haben eben ein Produkt gebaut, was ja kinderleicht zu installieren ist. Es gibt da eine Hardware-Komponente, die eben ins Auto eingebaut werden muss, wo es danach eine sehr, sehr einfache Handhabe in der täglichen Bearbeitung gibt. Das heißt, die Nutzer loggen sich dann täglich oder wöchentlich in eine unserer Apps ein und können dann dort die Fahrten mit einem Klick in die unterschiedlichen Kategorien einteilen und bekommen dabei eben Vorschläge gemacht, die das Ganze stark beschleunigen. Und am Ende des Jahres hat man dann die Möglichkeit, alle relevanten Steuerdokumente per Knopfdruck zu erzeugen, die man dann entweder an den Steuerberater oder ans Finanzamt weitergibt, um dann eben Steuern sparen zu können, beziehungsweise eine Steuerrückerstattung zu bekommen.
Okay, aber jetzt nochmal ein bisschen ins Konkretere. Wie sieht das jetzt im Alltag genau aus? Es ist nicht so, dass der das über GPS verfolgt über den Wagen, sondern man muss es. Also wie läuft es konkret? Ich fahre irgendwo hin, es ist jetzt eine Dienstfahrt und wenn ich losfahre, klicke ich auf Start und wenn ich ankomme, klicke ich auf Stopp oder man muss es alles nachträglich eintragen?
Gute Frage. Es ist so, dass es per se zwei unterschiedliche Arten von digitalen Fahrtenbüchern gibt. Das sind einmal die digitalen Fahrtenbücher, bei denen alles rein über die App aufgezeichnet wird. Diese Produkte haben den Nachteil, dass wenn man mal sein Handy zu Hause vergisst, dann ist die Fahrt nicht aufgezeichnet. Wenn mal eine Fahrt mit einem anderen Fahrzeug durchgeführt wird, dann wird im Hintergrund eben eine Fahrt aufgezeichnet, die da gar nicht dazugehört. Das heißt, man hat so ein bisschen Kraut und Rüben gegebenenfalls. Und bei unserem Produkt ist es so, dass wir einen sogenannten OBD-Stecker oder eine GPS-Box, die man sehr, sehr einfach im Auto selbst installieren kann, die eine eigene SIM-Karte hat, an unsere Kunden versenden. Dann gibt es einen Onboarding-Prozess, in dem die Kunden sich quasi anmelden und dieses Hardware-Gerät dann mit dem eigenen Fahrtenbuch in der App koppeln. Und die Hardware zeichnet dann selbstständig eben alle Fahrten auf. Die werden an unser Rechenzentrum geschickt. Und die Nutzer können dann quasi diese Daten von unserem Rechenzentrum abfragen und können dann in der App sagen, okay, das war jetzt hier eine Betriebsfahrt zu dem und dem Geschäftspartner, zu dem und dem Anlass oder das war eine Privatfahrt und kommen so eben durch den Alltag und schaffen es, alle Fahrten immer lückenlos und korrekt aufzuzeichnen. Das ist eben eine sehr, sehr wichtige Anforderung an ein Fahrtenbuch, dass wirklich alle Fahrten aufgezeichnet werden und wir schaffen das eben mit dieser Hardware das wirklich sicherzustellen und haben dann ganz viele Benachrichtigungen, Notifications und Logiken, mit denen wir die Nutzer dann immer wieder daran erinnern, auch wirklich die Fahrten zuzuordnen und machen sehr, sehr viele Vorschläge, damit am Ende dann wirklich ein korrektes und möglichst vorteilhaftes Fahrtenbuch dabei rauskommt.
Okay, also dieses GPS-Modul ist quasi dem Kundenkonto zugeordnet und hinterlegt erstmal alle Rohdaten über die Bewegung des Fahrzeugs und der Kunde, der ordnet das dann in der App entsprechend den einzelnen Kategorien zu. Ist das so richtig verstanden?
Genau. Und rundherum gibt es einige Regeln, die sich eben durch steuerliche Richtlinien ergeben. Also man muss die Fahrten innerhalb von 7 Tagen zuordnen. Es muss eben lückenlos sein. Das Fahrtenbuch sind bei gewissen Fahrten gewisse Informationen verpflichtend, bei anderen wiederum nicht. Also eine Betriebsfahrt muss einfach mehr Informationen in sich tragen als eine Privatfahrt. Und unser Produkt deckt das eben alles ab und erfüllt alle rechtlichen Anforderungen. Ich könnte jetzt noch deutlich tiefer ins Detail gehen. Und das ist eben einer unserer Alleinstellungsmerkmale auch im Markt. Wir legen sehr, sehr großen Wert auf diese Finanzkonformität, dass dann am Ende des Jahres das Fahrtenbuch auch wirklich anerkannt wird und man dann eben bares Geld sparen kann, und werden da auch von mehr als 12.000 Steuerberatenden empfohlen, arbeiten eng mit dem Deutschen Steuerberaterverband zusammen und schaffen es so eben da wirklich immer all den Anforderungen gerecht zu werden, die sich eben auch teilweise ändern.
Ja, 2.000 Euro sparen oder nicht sparen ist natürlich schon eine Ansage, da werden sicherlich viele drüber nachdenken dann. Zum letzten Punkt kommend wollen wir mal aber einen Punkt aufgreifen, den immer viele interessieren und interessant finden. Klar, berufliche Fahrten, das ist ganz klar, dass der Arbeitgeber da alle möglichen Einblicke haben muss, aber wenn ich jetzt bestimmte private Fahrten unternehme, bin ich ziemlich überzeugt, dass es sehr viele Leute gibt, die gar kein Interesse daran haben, dass der Arbeitgeber weiß, wohin man mit dem Dienstwagen privat unterwegs ist. Wie ist es denn da bei dem Produkt mit dem Datenschutz?
Ja, da muss man, glaube ich, erstmal in zwei unterschiedliche Anwendungsfälle unterscheiden. Also wir haben ein Flottengeschäft sozusagen, wo wir unsere Lösung an Flotten ganzheitlich verkaufen. Das heißt, ein Unternehmen kommt zu uns und sagt, wir haben einen Fuhrpark von meinetwegen 50 Fahrzeugen. Für 30 von denen wollen wir gerne Fahrtenbuch führen. Die anderen sind LKWs, da müssen wir das nicht. Dann können wir quasi der Flotte ein Fahrtenbuch verkaufen, was eben für die Flotte tauglich ist, wo dann so spezielle Anwendungsfälle wie beispielsweise das Poolfahrzeug berücksichtigt werden. Also wo wir dann beispielsweise sicherstellen, dass der Nutzer über vorab in die Fahrt einchecken kann. Also kann quasi sagen, so für mich, die folgenden Fahrten, die jetzt kommen, die sind von mir und die dürfen auch bitte nur von mir eingesehen werden. Und bei Betriebsfahrten ist es dann eben so, dass wenn man die als Betriebsfahrt kategorisiert, dann öffnet sich sozusagen ein Teil der Information. Das heißt, dann ist für die Firma eben sichtbar, okay, das war eine Fahrt zum Kunden XY aus diesem Zweck mit vielleicht auch noch dieser und jener Kostenstelle hinterlegt, um im Nachhinein eben darüber auch noch eine Abrechnung, eine Kostenabrechnung zu ermöglichen. Bei Privatfahrten ist es aber eben so, dass niemand dann außer der Person, die wirklich die Fahrt durchgeführt hat, sehen kann, wo hat die Fahrt hingeführt, wo entlang, zu welchem Zweck, wie viel Kilometer etc., sodass diese Fahrten dann eben komplett unter Verschluss sind. Der etwas einfachere Fall ist der zweite, wo in dem wir das Fahrtenbuch an eine angestellte Person verkaufen und die Person das Fahrtenbuch aber quasi für sich führt und das gar nicht im Kontext von der Firma auftaucht. Also ein Beispiel, wenn ich jetzt einen Dienstwagen hätte, dann kann ich Glück haben und meine Firma kümmert sich darum, dass ich ein Fahrtenbuch führen kann und dann am Ende auch Steuern sparen kann. Wenn meine Firma jetzt aber nicht so ein Programm hat und das auch nicht als Mitarbeiter-Benefit sieht, dass man das machen kann, dann kann ich mir aber auch selbst einfach ein Fahrtenbuch besorgen und dann am Ende des Jahres bei meiner Einkommensteuerabrechnung dann eben davon profitieren. Und da ist es dann ohnehin so, dass der Arbeitgeber gar keinen Zugriff auf das Produkt hat, weil ich das quasi persönlich und privat sozusagen nutze und dann die Daten ohnehin nur für mich einsehbar sind.
Ja, gutes Stichwort. Steuererklärung Ende Juli ist sie fällig. Wer also jetzt noch das kann als Reminder dienen für Leute, die diese Daten eventuell schon hinterlegen. Ich muss meine auch noch fertig machen, beziehungsweise dem Steuerberater, wenn es Vertrauens zukommen lassen. Steuersparen mit digitalen Fahrtenbüchern, das war das Produktporträt mit Felix Schmidt von Wimca im Apfelplausch. Dankeschön.
Ja, Marco, auf welche Art von Firmenwagen wird wohl Apple setzen? Das würde mich mal interessieren. Wenn ich jetzt bei Apple anfangen würde, was für ein Auto würde man mir zur Verfügung stellen? Was denkst du?
Neben dem Aston Martin meinst du, den DB12 Volante, den du ja mit Sicherheit dann bekommen würdest, das wird in den 200 Millionen Dollar ja sicherlich dann drin sein. So teuer ist der auch nicht, so knapp 300.000 Dollar, also das wird schon drin sein. Außerdem auf der letzten WWDC-Keynote hat Craig Federighi uns ja seine Dienstwagen gezeigt. Ja, das war zum einen der Formel-1-Wagen, den er auf dem Dach gefahren ist, auf dem Dach des Apple Parks. Und zum anderen dieses Golf-Car, kleine Elektro-Golf-Car-Auto. Also irgendetwas dazwischen, schätze ich, wird es sein. Ich schätze mal, Apple setzt auf Elektroautos.
Das zum einen und dann wahrscheinlich, oder könnte ich mir denken, auf Premium-Modelle. Zumindest lassen das die Zahlen vermuten, die ja noch spät am Donnerstagabend veröffentlicht wurden. Ganz kurzer Transparenzhinweis, wir haben den Rest der Aufnahme Donnerstagabend aufgenommen und sitzen jetzt für diesen Teil, für die Quartalszahlen am Freitagvormittag nochmal beieinander. Und der Mann der Zahlen hat sie sich ganz, ganz genau angeschaut, oder?
So ist es. Wir machen einen kleinen Zeitsprung nach vorne und dann gleich wieder zurück. Aber das machen wir natürlich, damit wir ganz, ganz aktuell die Quartalszahlen. Vielleicht müssen wir einmal noch mal kurz erzählen. Es geht um das dritte Quartal 2025. Wer jetzt genau gerechnet hat und sagt, na, kalendarisch ist das ja gar nicht das dritte Quartal, der hat recht. Das ist natürlich das fiskalische, rechnerische, buchhalterische dritte Quartal für Apple und natürlich für alle anderen Unternehmen. Deshalb also drittes Quartal 2025. Und man kann sagen, Apple hat durchaus die eine oder andere Mark verdient, oder Fabian? So schlecht sieht's nicht aus in der Kasse, in der Portokasse, die es im Apple Park wahrscheinlich oben im Büro von Tim Cook. Ich stelle mir vor, da ist ein kleines Kästchen und da liegen die Münzen drin. Da liegt jetzt ein bisschen mehr, oder?
Ja, absolut. Also zumindest die Erwartungen der Analysten wurden ja doch recht deutlich übertroffen. Die Aktie hat das auch merken lassen. Die ist kurz nach der Präsentation gleich um 3% angestiegen. Allerdings noch vor der Telefonkonferenz, die dann im Anschluss von Tim Cook abgehalten wurde. Da kommen wir gleich drauf. Wir wollen aber vorher ja noch mal kurz auf den Umsatz tatsächlich eingehen. Wie viel war es denn jetzt? Und so wie ich dich kenne, hast du das nicht nur in Euro bzw. US-Dollar ausgedrückt, sondern auch in unserer neuen Maßeinheit in Aston Martins.
Genau, der Aston Martin verfolgt uns, bis er endlich vor der Tür steht. Ich nehme natürlich immer nur ein einziges Modell, ja, also Aston Martin ist ja nicht gleich Aston Martin, sondern den DB12 Volante und dann in Metallic Grün. Also alles andere kommt uns ja nicht ins Haus. Aber gucken wir erstmal auf die absoluten Zahlen. Also, dritte Quartal, Apple hat einen Umsatz gemacht. Jetzt müssen wir natürlich wieder genau sein. Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Gewinn kommt gleich. Umsatz von 94,036, runden wir ab, 94 Milliarden Dollar an Umsatz gemacht. Das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Knapp 100 Milliarden. Wenn ich das so richtig gesehen habe, hatten die Analysten irgendwas um 90 Milliarden erwartet. 4 Milliarden mehr ist dann natürlich übertroffen. Das freut immer die Analysten. Jetzt ist Umsatz nicht gleich Gewinn. Ich habe es gerade gesagt. Und am Ende bleibt dann in der Kasse, in dem kleinen Kästchen im Büro von Tim Cook, eine schlappe Summe von 23,4 Milliarden Dollar. Das heißt also, der Gewinn von Apple im dritten Quartal war 23,4, auch das wieder gerundet an Gewinn im dritten Quartal. Wenn man das dann mal 4 rechnet, dann hast du Gewinn dieser Firma. Nehmen wir unsere neue Maßeinheit, 290.000 Euro, Dollar ungefähr, abgerundet, ein Aston Martin DB12 Volante. Dann könnte Apple sich dafür 80.690 dieser Autos kaufen. Jetzt produziert Aston Martin nur so rund 6.000 im Jahr. Das heißt, die könnten für die nächsten 13 Jahre die Produktion aufkaufen und dann ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung stellen. Jetzt verdienen sie im nächsten Quartal wahrscheinlich wieder ähnlich viel. Also wird es knapp, das umzurechnen in Aston Martin. Ich habe noch mal eine andere Einheit genommen. Also diese 23,4 Milliarden ist ungefähr das Bruttoinlandsprodukt von Malta. Wenn ich das ganze Jahr nehme, also das ganze mal 4, bin ich bei Luxemburg, Bruttoinlandsprodukt von Luxemburg. Und wenn ich das in Mac Pros umrechne, wo der teuerste für 15.000 Euro zu bekommen ist, dann können die irgendwie 1.560.000 ihre eigenen Mac Pros kaufen. Also, das sind unfassbare Zahlen. Also, alle diese Zahlenspielereien, die wir hier machen, sollen natürlich eines zeigen: das ist unfassbar viel Geld, das Apple dort mit uns allen verdient.
Ja, Wahnsinn. Und vor allem, also wirklich, wirklich muss man sich mal bedanken bei dir, dass du das immer so, ja, so bildhaft beschreibst. Da kann man sich das wirklich vorstellen. Das sind natürlich Wahnsinnszahlen. Und ich finde, noch größer werden bzw. wirken diese Zahlen, wenn man das mal so ein bisschen mit, ja, vergangenen Zeiten vergleicht. Wir haben in der Folge 400 schon so ein bisschen zurückgeblickt auf das Jahr 2015, wie sich zu heute da die Services vor allem entwickelt haben. Und ja, auch da hast du nochmal den Vergleich angestellt. Da wird das auch nochmal deutlich, wie, ja, was für eine Gelddruckmaschine Apple unter Tim Cook aktuell ist, oder?
Ja, also das kann man wirklich in diesem Zeitverlauf, sieht man es, glaube ich, noch deutlicher. In den Quartalzahlen, die jetzt Apple gestern ganz aktuell veröffentlicht hat, macht Apple selbst natürlich, müssen sie auch nur diesen Vergleich machen, nämlich mit dem Vorjahresquartal, also dritte Quartal dann 2024 und mit dem ganzen Jahr. Wir haben jetzt nochmal geschaut, 10 Jahre zurück, also das dritte Quartal 2015 im Vergleich zu dem jetzt aktuellen dritten Quartal 2025, und damals, vor 10 Jahren, war der Umsatz so knapp 50 Milliarden, also 49,6 Milliarden Dollar, und ist heute, wie gesagt, Umsatz 94,036, also 94 Milliarden Dollar. Das heißt, eine Steigerung um 44 Milliarden innerhalb von 10 Jahren, ein Wachstum von 90%. Das ist unfassbar, wenn man das mal so nimmt. Jetzt ist Umsatz immer eins. Alle Betriebswirtschaftler wissen, Umsatz ist nicht gleich Gewinn. Der Gewinn wurde 2015 nicht ausdrücklich, in den Quartalzahlen nicht ausdrücklich ausgewiesen, aber man schätzt, der lag so bei ungefähr 10,7 Milliarden Dollar. Also der Umsatz ist ausgewiesen, aber nicht der Gewinn. Nehmen wir mal diese knapp 11 Milliarden, heute 23,4 Milliarden. Also auch da eine mehr als Verdopplung des Gewinns innerhalb von 10 Jahren. Das ist schon, wenn man das mal so für sich selbst ausrechnet und vielleicht für seine Vermögensplanung nimmt, das ist schon ganz nett, oder? In 10 Jahren eine Verdopplung. Fabian, da können wir mitleben, ne?
Ja, das ist eine brutale Ansage und auch ein bisschen ein Qualitätsmerkmal vielleicht von Tim Cook, der aktuell sehr in der Kritik steht. Aber wenn man sich das so ein bisschen anschaut, eine Retroperspektiv, auf welchem Niveau er da jetzt den Gewinn nochmal anheben konnte, der weiß aus dieser wirtschaftlichen Sicht, weiß der schon ganz genau, was er tut, und hat der Apple wirklich nochmal in andere Dimensionen gehoben. Also das muss man wirklich bei viel berechtigter Kritik, die es ja durchaus gibt, muss man das auch wirklich mal so positiv herausstellen, oder?
Ja, absolut. Und da zahlt genau das ein, was wir schon die ganze Zeit sagen und was wir immer wieder hören: Services, Services, Services. Wenn wir uns mal diese Zahlen nochmal ganz genau angucken, also die von gestern veröffentlichten, dritte Quartal 2025, wie die Verteilung über die Kategorien war, dann habe ich ein iPhone mit 44,5 Milliarden, der Mac mit 8 Milliarden, iPad mit 6,5 Milliarden, Wearables, Home und so weiter 7,4. Und dann kommen die Services und die sind mal eben bei 27,4 Milliarden. Wenn ich wieder den Vergleich mache mit 2015, da lagen sie ungefähr bei 5 Milliarden. Das heißt, ich habe eine Steigerungsrate von über 400% im Services-Bereich, was Apples Umsätze angeht. Auch überall eine Steigerung zum letzten Jahr, zum letzten Quartal, dann dritte Quartal 2024. Also ordentlich zugelegt. Und Services ist ein enorm wichtiger Faktor. Aber das Wichtigste immer noch ist, auch das sagen wir ja immer wieder, ist immer noch das iPhone. iPhone Nummer 1.
Absolut, ja.
Services Nummer 2 und dann kommt ganz lange nichts.
Das spiegelt relativ genau das wider, was wir in Ausgabe 400 debattiert haben. Die Rolle des iPhones und die Rolle des Services in nächster Zeit, vor allem bis 2035. Im Vergleich zu diesen unfassbaren Zahlen, die du da jetzt genannt hast, wollen wir nicht unerwähnt lassen die Zollpolitik. Da haben wir oft drüber berichtet, sowohl auf Apfelpage als auch hier im Podcast. Apple hat da im Mai, Anfang Mai, mal die Prognose aufgestellt, dass sich das auf Q3 ungefähr mit Mehrkosten in Höhe von 900 Millionen US-Dollar auswirkt. Also vergleichsweise relativ kleine Zahl. Tatsächlich jetzt in Q3 waren es nur 800 Millionen, also da hat Apple wirklich schon mal sehr vorsichtig gerechnet. Jetzt in Voraussicht auf das vierte Quartal rechnet Apple mit Mehrkosten in Höhe von 1,1 Milliarden US-Dollar. Ja, wenn man mal so ungefähr um die eine Milliarde ausgeht, dass das in Q4 durch die aktuelle Zollbelastung mehr Kosten gibt, dann fährt man da, glaube ich, ganz gut. Das kann man dann ganz gut mit einberechnen. Ja, zeigt auf jeden Fall, dass das nach wie vor Thema ist, dass das spürbares Thema ist. Im Vergleich zu den Gesamtzahlen natürlich wirklich, wirklich kleine Summen, von denen wir hier sprechen. Aber ja, wir haben bereits darüber gesprochen, das iPhone wird vermutlich teurer. Es wird aber auch nach wie vor wichtig bleiben. Das sagen nicht nur wir, das sagt auch Tim Cook, der sich dann in der Telefonkonferenz nach der Präsentation der Zahlen dazu geäußert hat. Das ist immer so eine Standardprozedur, dass Journalisten und Analysten da eben Fragen stellen können. Und meistens ist es Tim Cook, der sich denen dann auch stellt. Gestern ging es viel um Apple Intelligence, viel um künstliche Intelligenz, aber eben auch das iPhone. Und ja, Tim Cook ist sich da ganz, ganz sicher, dass das iPhone einfach viel zu vielseitig ist und viel zu viel kann, als dass man das jetzt irgendwie ersetzen könnte. Wir haben drüber gesprochen gehabt, dass Eddie Q, auch Teil des Vorstands und dafür die Services zuständig, mal in den Raum geworfen hat, dass das iPhone 2035 vielleicht nicht mehr ganz so relevant sein könnte. Einfach aufgrund der aktuellen Entwicklungen in KI und weil man halt weiß, dass es da viele Bestrebungen danach gibt, neue Hardware auf den Markt zu bringen. Wir haben oft über den AI-Pin von Humane gesprochen, der ja dann gescheitert ist. Es gibt jetzt die Partnerschaft zwischen OpenAI und Jony Ive, wo man noch nicht so ganz weiß, was für ein Gerät dabei rauskommen wird. Aber Tim Cook hat das jetzt nochmal in aller Deutlichkeit gesagt. Also das iPhone ist aus dem Alltag nicht herauszudenken. Ja, da gibt es einfach zu viele Sachen, wo das wichtig ist. Und seine Vision, das hat er so ein bisschen durchscheinen lassen, ist, dass man zusätzliche Geräte entwickelt, vielleicht auch weiterentwickelt, die dann das iPhone eben ergänzen. Und da denke ich, spielt er ganz klar auf so Sachen wie die Apple Watch, die AirPods an, was wir auch schon oft thematisiert haben. Und dann vielleicht irgendwann tatsächlich mal eine AI-Brille, die halt aber eben auch ohne das iPhone einfach nicht genügend Rechenleistung haben wird.
Das kann man an den Zahlen ablesen. Ich mache nochmal den Rückblick um diese 10 Jahre. Und also da hat das iPhone auch eine Steigerungsrate, in den Umsätzen natürlich, nicht in den Stückzahlen, die veröffentlicht Apple ja nicht, von 42%. Die anderen waren so ähnlich. iPad wäre 45, Mac wäre 33%. Aber die anderen Produkte, die Wearables, und darunter ist natürlich wahrscheinlich vor allen Dingen die Apple Watch dann zu nennen, die haben eine Steigerungsrate in den letzten 10 Jahren im Umsatz von 180% hingelegt. Das heißt also, das, was Tim Cook dort macht, nämlich zu diversifizieren, also auf andere Produkte zu setzen, stärker auf Services zu setzen, das iPhone aber nicht zu vergessen, das sieht man jetzt auch an der Aufspaltung nochmal, iPhone Air oder Slim, iPhone Pro, nochmal vielleicht in anderen Farben, das Fold vielleicht im nächsten Jahr. Also das ist immer noch extrem wichtig und da macht, wir wiederholen uns, Tim Cook in dieser Strategie alles richtig. Wie zukunftsfähig die ist, muss man da natürlich sehen. Das können wir jetzt noch nicht sehen. Im Rückblick auf jeden Fall hat er alles richtig gemacht. Ich würde noch gerne eine Zahl ergänzen und dann können wir noch einmal so zum Schluss vielleicht auf die Regionen, auf die Länder, also auf die weltweiten Regionen und die Verteilung dort noch einmal schauen. Ich ergänze noch eine Zahl, nämlich Gewinn pro Aktie. Das ist auch immer für die Investoren natürlich enorm wichtig. Liegt bei 1,57 Dollar und so weit. Sowohl diese verwässerte, wo dann noch eventuell Aktienverkäufe und so drinstecken, als auch die Basisberechnung ist gleich 1,57. Also da stecken auch keine Unsicherheiten mehr drin. 1,57 Dollar Gewinn pro Aktie hat Apple im letzten Quartal dann ausgewiesen. Wie sieht es denn so in der Welt aus, Fabian? Wie ist denn da so die Verteilung der Umsätze von Apple? Wo verdient Apple denn das meiste Geld? Immer noch im Trump-Land, oder?
Ja, ist natürlich der Heimatmarkt, sind die USA, aber nicht nur Nordamerika, sondern auch Südamerika. Apple fasst die beiden Amerikas da immer so ein bisschen zusammen. In Q3 2025 waren das 41,2 ungefähr Milliarden, die allein Amerika ausgemacht haben. Auf Platz 2 folgt Europa. Also Europa, wir sind der zweitwichtigste Markt. Und dahinter folgt dann der Großraum China, beziehungsweise Greater China, wie Apple das auf Englisch immer deklariert. Du wolltest nochmal eine kurze Einschätzung dazu geben, warum China so ein wichtiger Markt ist, obwohl ja aktuell ja auch so ein bisschen, es immer wieder negative Stimmen dazu gibt.
In letzter Zeit wurde ja immer behauptet, dass China so ein schwieriger Markt ist und dort die Umsätze zurückgingen, für Apple natürlich, für andere westliche Firmen wahrscheinlich auch, aber wir schauen uns ja jetzt Apple an. Der Vergleich der letzten Quartalszahlen von diesem Jahr zum letzten Jahr, also sprich zum dritten Quartal 2024, liegt tatsächlich eine Steigerungsrate raus, also von 14,7 im letzten Jahr auf 15,3 Milliarden in diesem Jahr. Das heißt also, auch in Greater China hat Apple mehr Umsatz gemacht von letzten Jahr zu diesem Jahr. Der Long-Term-Rückblick, die 9 Monate, ist allerdings immer noch im Minus, ist immer noch schlechter. Aber na, schauen wir mal, vielleicht ist das ein Hoffnungsschimmer dafür. Insgesamt wieder diese 10-Jahres-Rückblick, vielleicht nochmal von 2015 nach 2025. Da war China, Groß-China, 13,2 auf 15,3 Milliarden Umsätzen, also auch da gab es eine deutliche Steigerungsrate, aber noch lange, lange nicht so stark wie in Europa und wie in den USA, wo sich die Umsätze mehr als verdoppelt haben in diesen 10 Jahren, und in China sind sie nur leicht gewachsen. Also wahrscheinlich doch ein relativ schwieriger Markt, aber im letzten Quartal oder im Vergleich zum letzten Jahr doch mehr dort an Umsatz gemacht.
Ja, und wer weiß, wie es dann aussieht, wenn in China tatsächlich auch Apple Intelligence dann irgendwann mal starten sollte. Das fehlt da ja immer noch. Das hat man oftmals nicht auf dem Schirm. Wahrscheinlich auch ein Grund, warum iPhone-Verkäufe stagnieren. Und wer weiß, wenn Apple da bald Nägel mit Köpfen machen sollte, dann geht es da auch wieder aufwärts. Bezüglich Apple Intelligence hat sich Cook natürlich auch geäußert in dieser Telefonkonferenz. Hat das natürlich nicht so klar zugegeben, dass man da den Start verschlafen hat, und man sieht sich da auf einem guten Weg. Man habe die Ausgaben signifikant erhöht und ja, dieses Jahr auch schon das ein oder andere kleinere Unternehmen übernommen. 7 Stück an der Zahl. Da muss man aber dazu sagen, dass nicht alle im KI-Kontext übernommen würden. Und was ich ganz spannend fand, was er dann dazu noch gesagt hat, ist, dass weitere Übernahmen, wenn das in den KI-Roadplan passt, nicht ausgeschlossen sind. Und da sind wir wieder beim Thema, ja, Perplexity, was wir auch schon hatten, weil er da ganz klar sagt, also sobald das passt und sobald Apple den Eindruck hat, ein Unternehmen würde in den Fahrplan passen und Apple KI-Produkte besser machen, dann spielt das quasi keine Rolle, wie teuer das Unternehmen ist oder wie groß das Unternehmen ist. Und das ist ja ein relativ klarer, würde ich jetzt mal so aufgreifen, klarer Hint Richtung Perplexity. Er betont aber auch, dass man da jetzt noch keine Angaben zu nichts machen könne. Ist ja natürlich klar. Ganz kurz zu Perplexity. Ich weiß, du nutzt das recht intensiv und bist Fan davon. Das wäre mit 18 Milliarden US-Dollar ungefähr die größte Übernahme, die Apple aller Zeiten gemacht hätte. Dahinter folgt dann Beats, das waren knapp 3 Milliarden US-Dollar. Also da sieht man mal die Größenkategorie, um die es da geht. Aber ja, um im KI-Rennen, wo man den Start ja so ein bisschen verpasst hat, aufzuholen, scheint Apple da wirklich Vollgas geben zu wollen.
Naja, das verdient Apple in 2 Monaten, ja. Diese 18 Milliarden, ja. Und ich rede von Gewinn. Also das haben die schon in der Kasse. Ja, das war der Blick auf die Finanzen. Wie immer auch hochspannend. Und ich bin gar nicht so sicher, dass Apple da immer so glücklich darüber ist, das veröffentlichen zu müssen. Wahrscheinlich nicht, aber als börsennotiertes Unternehmen, klar, Quartalzahlen überall anders auch. Ich bin auch mal gespannt auf die anderen Quartalzahlen der anderen Unternehmen. Unter anderem von Meta. Ja, wir benutzen diesen Namen hier. Und du, Fabian, hast ja in der vorletzten Folge schon groß abgelehnt, die 50 Millionen Dollar, die ein Angebot war an einen Mitarbeiter von Apple, damit er wechselt zu Meta, abgelehnt zu haben. Ich erhöhe die Summe auf 200 Millionen Dollar. Sagst du immer noch, nein, ich bin glücklich in meinem Job, ich möchte nicht für Meta arbeiten.
Ich habe das in der Situation nicht so aufgenommen, dass das dann wirklich, dass wir über solche Summen sprechen. Da hast du mich auf dem kalten Fuß erwischt. Aber du sprichst es an, es geht um aktuelle Geschichten. Meta macht wirklich Nägel mit Köpfen und das wirklich mit großen Summen, oder?
Ja, also Meta macht im Augenblick eine ziemlich aggressive Transferpolitik, sprich wirbt Mitarbeitende ab von anderen Unternehmen und natürlich von Apple. Und dann geht es vor allen Dingen immer um KI-Menschen, also Menschen, die etwas mit KI zu tun haben. Und da gibt es wohl ein Team, Foundation Model Team, so etwas, also die da an dem System arbeiten, an der Grundbasis KI, die on-device bei Apple läuft. Und davon sind ein paar Leute abgeworben worden. Zhang und Bang, oder Zhang und Peng wahrscheinlich eher geschrieben. Dann noch Tom Gunter und Mark Lee, die hatten nochmal eine Schleife gemacht, aber die auch mal bei Apple gearbeitet haben. Und alle diese haben jetzt einen neuen Arbeitgeber, nämlich Meta. Also dem scheint der Zuckerberg macht da im Augenblick eine ziemlich aggressive Politik, um Leute abzuwerben, um für sein KI und investiert natürlich auch viel, viel Geld, viele Milliarden angeblich, um das KI-Modell dort dann groß zu machen. Ich glaube, er spricht von einer Superintelligenz, ja. Schauen wir mal. Ja, aber das ist natürlich für Apple nicht gut. Das ist nicht gut, wenn diese Menschen, die sich besonders gut auskennen, die nennt man immer Talente, ich mag dieses Wort da nicht, also diese Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die halt da hochspezialisiert sind und wahrscheinlich einen guten Job machen, dann auch tatsächlich abwirbt. Vielleicht sollte man da so einen Transfermarkt wie im Fußball machen und nur bestimmte Zeitfenster im Winter und im Sommer, wo dann ein Wechsel möglich ist. Aber das ist natürlich alles nur Wunschdenken. Da spricht dann natürlich das Geld. Und ich glaube tatsächlich auch, und das meine ich jetzt vollkommen ernst, es ist wahrscheinlich nicht ausschließlich das Geld für solche Leute, sondern ist wahrscheinlich auch die Chance an einem großen Ding zu arbeiten. Und dann ist natürlich die Frage, ist dieses große Ding bei Apple KI oder etwas anderes? Bei Meta ist es das im Augenblick, bei Google wahrscheinlich auch. Deshalb ist das wahrscheinlich neben dem Geld ja auch einfach die Chance, an so etwas mitzuarbeiten, oder Fabian?
Ja, total. Also ich meine, im Grunde wollte ich da gerade einhaken, als du von Talenten gesprochen hast. Ich würde das einfach kluge Köpfe nennen und die gehen sicherlich auf der einen Seite wegen des Geldes. Das spielt immer eine große Rolle, das kann man nicht leugnen. Aber auf der anderen Seite spielt es natürlich eine ganz klare Rolle, dass wenn du da eine Vision hast, wenn man dir diese Vision gut verkauft, dass das in der Entscheidung auf jeden Fall eine Rolle spielt. Und wenn das sich so häuft, wie das aktuell der Fall ist, dass diese Vision immer seltener bei Apple gesehen wird und dafür bei anderen Unternehmen, dann muss da was dran sein und dann muss sich Apple dann natürlich Gedanken machen. Wir wollen jetzt nicht die komplette Apple Intelligence Strategie und wie steht Apple in 2 bzw. 10 Jahren da, diese Geschichte nochmal auftauen. Die haben wir in der Folge 400 ausführlich besprochen, da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Aber ja, vielleicht um diesen kurzen Ausflug abzuschließen, von meiner Seite aus zumindest, ich halte das für kein gutes Zeichen.
Nee, absolut kein gutes Zeichen und müsste man sich überlegen, was Apple tun könnte, um diese Leute dann zu halten und dann ihre eigene KI voranzubringen. Ja, schauen wir mal, wohin das führt. Aber es war schon gehäuft und war schon deutlich und es wurde ja auch bekannt und ja, die Summen sind natürlich astronomisch, ne?
Gehen wir nochmal so ein bisschen Richtung Software, beziehungsweise ja eher für Entwickler spannend. Und im Endeffekt dann schon auch wieder für uns. Es gibt eine neue Abo-API für Entwickler von Apple zur Verfügung gestellt. Darüber wird es jetzt ganz einfach möglich sein. Ich habe jetzt leider den genauen Wortlaut nicht mehr im Kopf, aber Apple wirbt damit, quasi spricht die Entwickler direkt an, dass man in einem zusätzlichen Fenster doch die Kundschaft nochmal ansprechen könnte und nochmal von sich überzeugen könnte, wenn man da ein laufendes Abo gerade am Kündigen ist. Und über diese API soll es eben möglich sein für Apps, die das unterstützen wollen, quasi nochmal uns Nutzende zum Nachdenken anzuregen. Und ja, das gibt's jetzt. Du, wie ist das bei dir mit Abos? Hast du viele Abos? Bist du Freund von so Abo-Modellen oder tätigst du lieber Einmalkäufe?
Ich glaube, da bin ich wie der Rest der Menschheit. Ich hätte lieber weniger Abos. Aber ich habe auch kein großes Problem damit, zumal wenn sie so relativ einfach zu verwalten sind, wie dann über Apple und man einfach kündigen kann. Ich habe eine große Liste, eine Tabelle, in der ich mir das eintrage, welche Abos ich habe. Und ich kündige auch tatsächlich regelmäßig. Also immer, wenn es so auf die Laufzeit, auf Laufzeitende zugeht oder so, dann mache ich das eigentlich regelmäßig, dass ich immer erstmal den Kündigen-Button drücke und dann kommen die Anbieter meistens und machen noch ein Angebot. Und wenn nicht, dann kann man ja immer noch mal abschließen, auch dann ein paar Tage später. Ist wahrscheinlich nicht ganz so schlimm. Ja, Retention Messaging API, so heißt die von Apple. Und das können jetzt eben Entwickler auch im App Store, wenn sie ein Abo haben. Das konnten sie bis jetzt nicht. Das heißt, wenn ich jetzt ein Entwickler bin und dort ein Abo-Modell habe, jemand drückt auf den Kündigen-Button, dann habe ich da noch verschiedene Möglichkeiten. Gibt das, ich kann nur eine Textnachricht schreiben oder ich kann ihm ein neues Angebot machen und so und kann dann versuchen, diesen Kunden, diese Kundin zu halten. Also das ist alles in diese großen, unter diesem großen Thema der Services. Also Apple verdient ja an den Abos mit, ist klar. Und das ist natürlich logisch, dass sie möchten, dass die Leute dann über Apple die Abos behalten und weiter bezahlen. Und das ist einfach auch eine Stärkung wieder von Services. Da haben wir ja eben schon drüber gesprochen.
Ja, vielleicht auch im Speziellen vom App Store. Also wenn ich jetzt überlege, es gibt ja seit geraumer Zeit diese Problematik aus Apples Sicht, dass es in der EU und jetzt auch in anderen Märkten zunehmend alternative Marktplätze geben wird und teilweise auch schon gibt bei uns zum Beispiel. Und vielleicht will man mit solchen Funktionen dann irgendwie Entwickler doch dazu bringen, vielleicht die Apps exklusiv im App Store anzubieten, kann ich mir durchaus vorstellen. Und da verdient man natürlich gerne mit, das ist sowieso klar. Übrigens, wir sind uns da, glaube ich, sehr, sehr ähnlich. Also ich führe da auch eine Liste mit all meinen Fixkosten sowieso und da stehen dann natürlich auch sämtliche Abos drin. Und ich habe auch letztens mal wieder ein paar Kündigungen geschrieben. Kann man ja gar nicht sagen, weil es wird ja wirklich super, super easy bei, ja, unter dem Apple-Account gelistet. Das finde ich wirklich super praktisch. Netflix habe ich da jetzt gekündigt, da war wirklich überhaupt nichts mehr für mich dabei. Da kam kein Angebot bei Sky zum Beispiel, beziehungsweise Wow ist der Streaming-Service, wurde mir gleich ein deutlich besseres Angebot gemacht, da habe ich dann wieder zugeschlagen. Also das lohnt sich auf jeden Fall und das finde ich an sich eine super Sache, dass ich das bei Apple in den Einstellungen wirklich an einem Punkt habe und da ja auch regelmäßig dran erinnert werde und da auch angezeigt bekomme, wie lange läuft das noch, wenn ich jetzt kündige. Also das ist schon wirklich sehr, sehr transparent und ich hatte das letztens auch, ich habe eine App gelöscht, wo noch ein Abo gelaufen ist und da kam sofort die Erinnerung, die Benachrichtigung als Push aus den Systemeinstellungen quasi. Also das war eine native Apple-Mitteilung. Hier, pass mal auf, du hast da noch ein Abo. Willst du das verlängern oder willst du das kündigen, jetzt wo du diese App löscht? Also das ist wirklich, wirklich, ja, eine sehr kundenfreundliche Sache, würde ich sagen.
Ja, inzwischen bekommt man ja, bevor sich ein Abo verlängert, zumindest eine Nachricht und sagt mit dem Datum drin. Das ist natürlich einfach auch dann eine Form von Transparenz, die auch notwendig ist. Ich mache das regelmäßig Mobilfunk. Alles, was damit zu tun hat, die sind dann immer ganz großzügig. Und bei meinem VPN-Anbieter mache ich das auch. Ich nenne jetzt keine Namen, aber da mache ich das auch. Und dann bekommt man auch immer ein gutes Angebot. Manchmal muss man 2-3 Mal klicken. Aber ja, das ist gut, dass Apple das macht. Ja, das zahlt dann auf. Aber ich denke, das ist für uns Kunden gut und für die Entwickler dann natürlich sowieso. Und für Apple, alles, was Apple macht, ist auch gut für Apple.
Ja, das, davon ist auszugehen. Kommen wir von etwas, was Apple gut tut, zu einem Thema, das uns beiden gefällt, nämlich zum Feature der Woche. Wir haben uns ja vorgenommen, bis zum Release von iOS 26 jede Ausgabe, also alle 2 Wochen, jede Ausgabe von uns beiden, mal so ein bisschen was vorzustellen, was Apple denn da genau präsentiert hat und was da auf jeden Fall dann kommen wird im Herbst. Und da haben wir uns heute die Kurzbefehle-App ausgesucht, weil es da kleine Änderungen gibt, aber wir haben vorhin schon drüber gesprochen im Vorgespräch, wir beide finden sehr, sehr spannende Änderungen. Und da wollten wir einfach mal kurz einen Überblick geben, was denn da alles neu ist. Klar ist, Liquid Glass, das wird es natürlich auch in der App geben, genauso wie diese neue Homebar unten, die dann so ein bisschen schwebt und wo jetzt eben alle Apple-eigenen Apps ja über diese neue Homebar gesteuert, navigiert werden können. Liquid Glass, ich habe es erwähnt, alles ein bisschen transparenter. Aber was dann wirklich spannend ist, ist das Implementieren von Apple Intelligence. Ja, da wird es jetzt wirklich schlaue Funktionen geben, die, wie ich finde, dann wirklich mächtig werden können. Also um vielleicht mal ein paar zu nennen, es lässt sich dann per einfachem Knopfdruck Visual Intelligence lösen. Das hatten wir letztes Mal schon, dass das jetzt auch in Screenshots geht und ja, über Camera Control sowieso. Das kann man dann eben auch über das Share-Menü zum Beispiel öffnen, wenn es vielleicht irgendwie sein muss oder das irgendwie in den Workflow reinpasst. Generell so diese Kurzbefehle-App ist ja dazu da, Workflows zu vereinfachen. Und da ist, glaube ich, jede Form von KI irgendwie willkommen. Eine weitere Funktion, die neu ist, erstelle ein Bild. Das wird dann über Image Playground erledigt und die Schreibwerkzeuge lassen sich da einzeln ansteuern. Das finde ich insofern spannend, dass du nicht erst einen Text markieren musst und dann über dieses Menü Schreibwerkzeuge da irgendwie dich durchwursteln musst, sondern wenn du in deinem Workflow wirklich immer nur die Zusammenfassungen oder immer nur die Übersetzungen oder immer nur was weiß ich brauchst, dann kannst du das wirklich per einfachem Klick, kannst du sagen, hey, formulier mir das doch mal in einem freundlicheren Ton um und schick's am besten gleich an 2, 3 Empfänger per Mail. So, solche Sachen kannst du dann halt wirklich easy machen.
Genau, aber du könntest ja auch verschiedene Shortcuts für diese verschiedenen Möglichkeiten dann irgendwie absolut schon vorprogrammieren, ne?
Ja, absolut. Und es gibt ja auch immer die Möglichkeit, dann selbst im fertigen Shortcut quasi die Wahl zu lassen. Also du kannst diesen Shortcut nehmen und sagen, hier der Text von Absender XY, nimm den mal bitte, formulier ihn um, dann kannst du eben auswählen, in welchem Ton das sein soll und schick ihn an die Personen weiter. So, also das wäre jetzt mal so ein ganz einfacher Workflow, wo ich wirklich ja eine Sinnhaftigkeit sehe. Und was aber das wirklich Spannende ist, ist ja das tatsächliche Benutzen von KI-Modellen. Das hast du dir auch schon mal ein bisschen angeschaut, hast dir ein paar Videos angesehen. Da gibt es wirklich super Beispiele, gell?
Ja, ich kann es ja leider nicht live und selbst machen. Vielleicht nächste Woche.
Noch nicht, ja.
Schauen wir mal. Ja, noch, ja leider, ich würde es gerne. Ja, aber tatsächlich ist es so. Das heißt, ich kann die KI ansteuern und habe dann die Auswahl, das on-device machen zu lassen, was sehr, sehr schnell gehen soll. Zumindest habe ich das so in den Videos gesehen. Ich kann Apples Private Cloud Compute nehmen oder auch ChatGPT auswählen. Das heißt, ich habe in diesem Shortcuts-App habe ich die Möglichkeit, auf diese drei Möglichkeiten zuzugreifen, das natürlich vorher festzulegen und ich habe so Workflows gesehen. Ich gebe dir ein PDF, bitte fasse das zusammen, bitte mach mir da Bullet Points draus und gib mir das dann nochmal und formuliere mir das um und schmeiß es dann in eine Notizen-App und so. Also wirklich coole Sachen.
Ja, und vor allem halt so, wie du es brauchst. Also wenn du das jetzt, aber wenn du das schnell haben willst und jetzt vielleicht nicht super komplex, dann reicht halt eben dieses lokale Modell, wenn es vielleicht auch ein bisschen, ja, datenschutztechnisch wertvoll sein soll. Wenn du ein bisschen mehr Kapazitäten brauchst, aber das keine super sensiblen Daten sind, dann nimmst du halt eben Private Cloud Compute oder ChatGPT, wenn es total belanglos ist. Und wer weiß, was da in Zukunft noch kommt, wenn es irgendwann mal eine Gemini-Integration oder was auch immer gibt. Da könnte es, auch das in Folge 400, haben wir ausführlich besprochen, könnte es sich ja dahingehend entwickeln, dass Apple so ein bisschen eine Plattform für solche Modelle dann eben bietet. Also ja, wenn das in den Workflow reinpasst und da sehe ich da wirklich große Chancen. Das ist wirklich generell diese Kurzbefehle-App, die kannst du nicht richtig bewerben, weil es schon ein gewisses technisches Verständnis voraussetzt, wie man sowas funktioniert und man muss da teilweise auch Variablen festlegen, um da wirklich das volle Potenzial zu entfalten. Aber generell, diese App ist wahnsinnig unterbewertet und vielleicht hat es der ein oder andere noch nicht gehört, probiert das jetzt aus. Ich habe das schon mal erzählt, dass ich da ja im Grunde für sämtliche Sport Anwendungen irgendwie so eigene Funktionen habe und das dann alles über den Action-Button auf dem iPhone ansteuern kann. Da kann man noch viel, viel tiefer reingehen und jetzt mit iOS 26 dann halt eben auch noch intelligenter. Und das ist wirklich, wirklich eine Top-Neuerung, finde ich.
Genau. Es gibt auch eine Menge an Vorlagen von anderen Menschen, die schon welche gebaut haben, die dann zum Teil sehr komplex sind, die ich auch nutzen könnte, wenn ich dann nicht selbst so ganz tief einsteigen will. Aber du sagst es, es lohnt sich, da mal reinzugucken. Und jetzt, wo die dann auf Steroid ist und auch diese KI-Tools ansprechen kann, schon eine gute Sache. Und das ist auch genau das, was ich meinte. Ich verteidige ja von uns Vieren, Roman, Lukas, dir und mir. Ich verteidige ja immer Apples KI als Einziger. Aber ich glaube, das ist auch wieder so eine Möglichkeit, solch eine Integration dann in diesen Kurzbefehlen darauf zugreifen zu können, zum Beispiel on device. Das ist genau das, was ich auch haben möchte. Das ist genau diese Form von KI, die ich dann genau für meinen speziellen Zweck tief integriert, einfach zu nutzen, einfach aufzurufen, abzurufen. Das ist genau das, was ich haben möchte.
Ja. Nee, wir müssen da gar nicht großartig drüber diskutieren, weil wir das erstens schon getan haben und zweitens ich dir da voll zustimmen würde. Wenn Apple sein eigenes Modell weiterentwickelt und zusätzlich aber andere zulässt, da gewinnen am Ende alle davon. Also das ist, denke ich, ein guter Weg. Du hast es angesprochen, ein Blick in die Kurzbefehle-App lohnt sich. Wir wollen uns noch ein anderes Thema anschauen, was letzte Woche schon besprochen wurde und wo wir aber auch die Frage uns stellen wollen, ob sich das denn lohnt. Es geht nämlich nochmal ganz kurz um Apple Care One, was es jetzt erstmal in den USA gibt, bei uns noch nicht. Aber du bist ja, sage ich immer so schön, der Mann der Zahlen und dem Ruf bist du gerecht geworden und hast ein bisschen was zusammengestellt, oder?
Ja, jetzt müssen wir noch einmal deutlich machen, Apple Care One, nicht Apple One, sondern Apple Care One, in den USA gestartet, richtig, nämlich die Möglichkeit bietet jetzt Apple eine Versicherung abzuschließen, die ist relativ umfangreich, da ist zum Beispiel auch dieser Diebstahlschutz und so drin, für ihre Geräte, das gibt es heute schon, Apple Care Plus, das kann ich heute schon abschließen für die meisten Geräte. Geht das heute schon? Was Apple jetzt anbietet, ist ein Bundle, nämlich drei Geräte für $19,99 zu versichern. Und dann ist es auch egal, welches Gerät es ist. Du hast es gesagt, ich habe einmal durchgerechnet, wenn ich das jetzt nutzen würde für meine Geräte, was weiß nicht, ob das eine typische Konfiguration ist, aber ein iPhone 16 Pro, ein iPad und ein MacBook. Und wenn ich die heute versichere mit Apple Care Plus, bezahle ich dafür schon 33, jetzt allerdings Euro, 33,14 €. Wenn ich jetzt mal rechne, dass es nicht in Europa nicht $19,99 wäre, sondern vielleicht 25 Euro, könnte ich damit schon roundabout 8 Euro sparen. Also das Bundle lohnt sich für bestimmte Geräte. Ihr wisst, die Versicherungssummen sind geringer bei anderen Geräten. Apple Watch Ultra 2 kostet nur 5,50 Euro, der Mac Mini kostet nur 3,75 €. Ja, also dann lohnt es sich natürlich nicht, dann komme ich nicht auf die Preise. Aber für diese hochpreisigen, die auch sonst relativ teuer sind, lohnt es sich, zumal ich dann auch für jedes weitere Gerät, das kann ich dann auch noch versichern, glaube ich auch nochmal $5,99 oder so Dollar irgendwie zusätzlich. Und damit kann ich auch 4 Jahre alte Geräte machen. Also Apple macht da eine gute Sache. Man kann damit Geld sparen. Auch das wieder Services, Versicherungen. Versicherungen lohnt sich. Da muss man dann immer gut entscheiden und für sich selbst entscheiden. Möchte ich eine Versicherung haben, ja oder nein? Bei meinem letzten iPhone Pro Max hat sich das mal gelohnt, weil das habe ich nämlich tatsächlich geschrottet und habe dann für wenige Euro oder relativ wenige Euro ein neues bekommen. Da lohnte sich die Versicherung. Das muss man dann immer im Einzelfall für sich selbst abwägen. Wenn man das für sich selbst entscheidet und es gäbe dieses Apple Care One in Deutschland, ich würde das sofort, für die drei genannten zum Beispiel, würde ich das sofort machen, weil dann spare ich damit Geld.
Ja, müsste ich mir mal anschauen. Also ich würde wahrscheinlich nicht alles irgendwie versichern, weil klar ist auch, Versicherungen sind natürlich irgendwo auch ein Stück weit eine Gelddruckmaschine, sonst würden es Versicherungsanbieter nicht tun. Und da will Apple natürlich auch den zahlreichen Drittanbietern so ein bisschen das Wasser abgraben. Bei mir, wenn ich jetzt mein iPhone und meine zwei Watches versichern würde, würde ich wahrscheinlich unter diese 19 Euro, wenn es 1:1 umgerechnet wäre, das würde sich dann eher nicht lohnen.
Das
aber wie gesagt, du hast das super gesagt, totale Einzelfallkalkulation. Das müssen wir jetzt eh erstmal abwarten, ob und wann es zu uns kommt. Aber ja, ihr werdet euch erinnern, meine Watch Ultra, mein einzig versichertes Modell, was ich letztens ja auf meinem Badezimmerboden zerschellen lassen habe, da hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Von daher habe ich halt eben auch diese Überlegung angestellt. Ja, vielleicht Handy und Uhr, das sind so die Sachen, die vielleicht am gefährdesten sind. Ja, muss man mal schauen. Aber damit sind wir im Grunde wieder bei Tops und Flops der Woche. Marco, möchtest du mit einem Flop starten?
Kommen wir schon zum Ende. Ja, was heißt schon? Immerhin
eine
nicht so lang.
Lange Folge.
Wieder nicht so lang wie die 400.
Ja.
Okay, aber die haben wir uns ja auch absichtlich lang genommen. Mein Flop der Woche ist, dass ich gehe ja regelmäßig laufen, also joggen. Und dann habe ich nur meine Apple Watch dabei und meine AirPods in den Ohren. Und wenn ich dann etwas höre, zum Beispiel einen Podcast höre, zum Beispiel den Apfelplausch höre, den Roman und Lukas dann gemacht haben, und ich bekomme zwischendurch eine Nachricht, also ich bekomme eine Nachricht, die dann auch angezeigt wird, so und so hat eine Nachricht geschickt. Und selbst wenn die Nachricht dann aufhört, danach habe ich einen Hall auf beiden Ohren. Also danach höre ich einen Hall. Mhm. Ich habe inzwischen raus, was ich tun muss, damit dieser Hall wieder weggeht. Und dann muss ich nämlich auf der Uhr einmal schalten, bitte spiele den Ton ab auf der Apple Watch, nur für eine Sekunde, dann schalte ich wieder um auf die AirPods und dann ist es wieder weg. Aber was natürlich komplett nervig ist, wer da draußen so ein ähnliches Problem hat und die Lösung dafür gefunden hat, bitte mir schreiben. Ja, das ist nämlich ziemlich, ziemlich nervig. Man ist unterwegs, man bekommt eine Nachricht und dann bekommt man nicht nur eine, sondern dann wird in einem Chat sich unterhalten über alle möglichen Dinge und es floppen dann 4, 5 Nachrichten im Minutenabstand rein. Also ich habe da tatsächlich einen Hall drauf, wenn ich zwischendurch eine Nachricht komme. Dein Flop hatten wir schon kurz angesprochen, ne? Die Camera Control. Erzähl.
Ja. Im Grunde hast du es auch schon so ein bisschen vorweg genommen, ohne zu wissen, um was es geht. Ich hatte nämlich auch das Problem, dass ich, so wie ich zumindest mein iPhone halte, da immer wieder mit dem Handballen auf diese Schaltfläche. Es ist ja kein richtiger Knopf, es ist ja mehr so eine touchsensitive Fläche, die sich auch drücken lässt, aber ich bin da immer wieder drauf gekommen und habe dann da Einstellungen verstellt und dann war auf einmal die Belichtung ganz hoch oder irgendwas ließ sich nicht weitermachen, weil ich da jetzt irgendwo drauf was fixiert habe. Also das war wirklich wahnsinnig nervig und ich habe ganz, ganz oft irgendwie geschaut es gibt nämlich eine Kameraeinstellung und es gibt eine Kamerasteuerung-Einstellung und in beiden Punkten habe ich nichts gefunden, um das irgendwie zu verbessern, bis ich jetzt diese Woche nochmal detaillierter reingeschaut habe und in den Bedienungshilfen etwas gefunden habe, was genau das Problem löst. Wenn ihr in Einstellungen unter Bedienungshilfen und dort dann auf Kamerasteuerung geht, das ist dann die dritte Möglichkeit, diesen Knopf irgendwie anzupassen. Dort könnt ihr quasi dieses Touch-Sensitive, dieses Streichen und dieses Leichtdrücken deaktivieren und dann ist der Knopf an sich noch da und funktioniert auch. Ich nutze ihn nämlich sehr gerne, also ich habe mich total dran gewöhnt, wenn ich irgendwo in einer App gerade drin bin und schnell ein Foto machen möchte, dass ich da drauf tippe, dass ich dann auch diesen Fokus, diese Fokussperre dann schnell anvisieren kann und dann eben ein Foto mache. Also das mache ich super gerne und dieser Funktionsumfang reicht mir auch total. Wenn es euch genauso geht, dass euch diese Steuerungsgesten in den Wahnsinn treiben, dann könnt ihr da unter Bedienungshilfen dagegen vorgehen.
Ja, das habe ich ja eben schon kommentiert. Sehr gut. Dann dein Top der Woche könnte auch meiner sein. Das habe ich nämlich hier im Urlaub gemerkt und habe erstmal geguckt. Ja, hast du das irgendwo eingeschaltet? Aber nein, das war automatisch. Erzähl.
Das liegt daran, dass du an einem abgelegenen Ort unterwegs bist und wahrscheinlich ein Workout gestartet hast.
Richtig, auf der Insel Sres.
Ja, es handelt sich nämlich um die Backtrack-Funktion der Apple Watch, die wie eine Art Navigation und Kompass in einem ist. Das funktioniert ganz, ganz praktisch, wenn ihr nämlich ein Workout startet an einem Ort, an dem ihr sonst selten seid. Das kann die Watch bzw. dann das gekoppelte iPhone erkennen. Dann wird diese Backtrack-Funktion automatisch gestartet und der Weg, den ihr zurückgelegt habt, beispielsweise bei einem Fahrradtraining oder beim Wandern oder bei dir wahrscheinlich beim Joggen, dieser Weg wird aufgezeichnet und in der Kompass-App auf der Apple Watch hinterlegt. Und sobald ihr umdreht oder irgendwie zurück wollt, könnt ihr da reingehen und diese Aufzeichnung stoppen und quasi anhand der aufgezeichneten Linien, wie bei einem Kompass, würde ich sagen, wird euch die Richtung angezeigt. Und das funktioniert wirklich so gut. Ich habe das letztens rausgefunden beim Wandern. Da war ich abends unterwegs und bin dann erst wieder runtergekommen, als es wirklich auch schon dunkel war. Das heißt, du hast wirklich Probleme gehabt, da irgendwie Beschilderungen zu sehen und so weiter. Und dann wurde das wirklich teilweise auf den Meter genau angezeigt. Du bist hier links hergekommen, du musst da links wieder abbiegen. Das war wirklich super praktisch. Es war jetzt nicht so, dass ich in einer Situation war, wo ich ohne da nicht ausgekommen wäre, weil ich kannte mich schon aus in der Gegend, aber ich wollte das dann mal ausprobieren. Und dann wird dir wirklich der Weg zurück, und das ist dann das nächste Ökosystem-Feature, was halt cool ist, der Weg zurück zum geparkten Auto gezeigt, der dort eingespeichert wird, wo du dann eben die CarPlay-Verbindung verloren hast. Also das ist wirklich, wirklich super cool. Ich sag mal, in Gegenden, wo man sich vielleicht nicht gut auskennt oder wo dann vielleicht keine ausreichende Beschilderung da ist, so wie jetzt eben bei dir, da wirst du sicher gleich nochmal einhaken. Das ist eine Top-Sache und auch wirklich cool. Ich kann mich an die Anfänge erinnern, da musste man das dann erst noch starten. Das ist dann nicht so praktisch. Mhm. Mittlerweile geht es automatisch. Also Top-Funktion.
Ja, absolut cool, wenn ich irgendwo bin, wo ich mich nicht auskenne, mich verlaufe oder drohe zu verlaufen, und dann kann ich eben genau, ich muss allerdings genau den gleichen Weg wieder zurückgehen, ne? Klar, kann ich dann nur backtrack, so heißt es ja da auch, aber ist schon cool, ja, dass es auch automatisch startet. Habe ich gesehen, habe mich gewundert, dass es automatisch startet. Inzwischen kenne ich meine Laufstrecke hier, aber ist schon gut zu haben, und wenn man unterwegs ist, natürlich sowieso. Gut, super. Ich werde dank deiner Unterstützung natürlich, Fabian, so langsam aber sicher zu einem Formel-1-Fan, ja. Ich habe mir mein Top der Woche, ich habe mir die Schumacher, also Michael Schumacher natürlich, Michael Schumacher-Dokumentation auf Netflix angeguckt. Ich habe dann mal Ayrton Senna gegoogelt. Also ich habe mich um Formel 1 gekümmert. Nicht zuletzt war natürlich Apple jetzt den Film gemacht hat, der ziemlich gut laufen soll, ja, also da gab es ja auch neue Zahlen, dann irgendwie $400 Millionen oder so hat er eingespielt, habe ich gelesen. Also Formel 1, ich denke immer noch, dass da Männer mit Verbrennern den Kreis fahren, aber okay, da gab es wahrscheinlich mehr noch dahinter, also die Doku war ziemlich cool.
Ja, also der Film hat einen Relaunch bekommen. Das vielleicht noch als abschließenden Fakt. Also okay, Der wird jetzt nochmal in den großen IMAX-Kinos in den USA zumindest nochmal ausgestrahlt, quasi wie eine Neuerscheinung. Also der ist wirklich sehr erfolgreich. Und bezüglich Super. Deiner hämischen Kommentare der letzten Wochen möchte ich an der Stelle kein weiteres Wort verlieren. Ich finde es schön, dass du ein Stück weit zu diesem Sport gefunden hast und zumindest ein Stück weit die Begeisterung nachvollziehen kannst.
So weit würde ich noch nicht gehen, aber okay. ich fand das Ganze interessant und was so dahinter steckt und so. Aber ich habe ja auch gesagt, den Film, den fand ich ja auch ganz gut. Ich habe vielleicht noch einen Top, der tatsächlich mit Apple zu tun hat. Ich habe ein Training gemacht auf einer Bahn in einem Sportstadion, also auf Stadion, auf einer normalen Laufstrecke, so eine 4x-Meter-Bahn. Und ich habe nichts gesagt meiner Apple Watch, in keiner Weise eine Info gegeben, aber die hat erkannt, dass ich in einem Sportstadion bin und dass ich Bahn laufe, und hat mir angeboten, das dann zu berechnen, also die Bahn zu zählen. Fand ich cool, automatisch, ohne dass ich irgendetwas gemacht hätte, erkannt, dass ich da Bahn laufe. War auch cool.
Ja, super. Ich meine sogar, dass du die Bahn da auswählen kannst. Also ich habe das noch nie gemacht, aber du kannst sogar sagen, du bist hier auf der innersten oder auf der äußersten Bahn.
Ah, okay.
Weil das natürlich dann auch nochmal Unterschiede in der Distanz macht.
Ja.
Aber da ist
die App schon ziemlich gut. Ich laufe sowieso immer innen, wenn ich da alleine laufe, damit ich nicht leer laufen muss. Aber ja. Gut, ich glaube, das war's, oder?
Kommen wir zum Ende, genau.
Genau. sagen wir Danke an den Sponsor. Und die nächste, unsere nächste Folge wird die 404, aber keine Sorge, ja, die Fehlermeldung kennen alle, ihr werdet uns finden, ja, es wird keinen Not Found geben. Und da schlage ich vor, Fabian, dann lösen wir mal diese Urban Legend zur 404 und zu dieser Fehlermeldung lesen wir dann beim nächsten Mal, lösen wir beim nächsten Mal auf. Und vielleicht noch eine kleine Entschuldigung an dich und an alle anderen auch. Auch in 2 Wochen bin ich immer noch in Urlaub. Diesmal in Österreich. Also auch das wird eine Urlaubsfolge für mich, aber ich hoffe, das merkt man gar nicht. Und das Setup hier funktioniert so weit, dass wir das auch genauso gut den Podcast aufnehmen können. Also mein Camper muss noch ein bisschen unterwegs sein und ich mit ihm. Dankenswerterweise.
Du, dir sei das gegönnt auf jeden Fall. Du hast es angesprochen, nochmal danke an Wimka, an unseren Sponsor. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Grüße aus dem verregneten, hoffentlich nicht mehr lange verregneten München.
Schöne Grüße von 26 Grad. Ich muss mal gerade eben gucken, ist ja schon ein bisschen, doch 25 Grad. 25 Grad aus Kroatien. Ciao, bis zum nächsten Mal.
Das war der Apfelplausch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis nächste Woche. Diese Sendung ist lizenziert unter Creative Commons. Namensnennung, keine Bearbeitung. 3.0